Jetzt ist Frieden. Ja, Fürst des Friedens ist ja mein Thema. Also von daher Friede, die Verbindung, der vierte Teil einer Serie über die Namen Jesu nach Jesaja 9, Vers 5. Und jetzt müssen wir nochmal zurückgehen auf den Text. Jesaja 9, Vers 5. Da steht in diesem alten Buch, im Alten Testament bei Jesaja, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Die Prophetie kündigt eine Geburt an. Geburten erleben wir eine ganze Menge, so knapp an die 700.000 allein in Deutschland im vergangenen Jahr. Aber das ist ein ganz besonderes, eine besondere Geburt. Das Neugeborene ist etwas ganz Besonderes. Wir kennen diesen Neugeborenen unter dem Namen Jesus. Das war gestern in der Zeitung die Spitzenreiter der Namen bei Kindern, die im Jahr 2012 geboren wurden. Und ich war sehr überrascht, damit hatte ich also gar nicht gerechnet. Bei den Mädchen ist der Spitzenreiter Mia. Und bei den Jungs? Also kurze Namen, ganz kurze Namen stehen hoch im Kurs. Das war früher einmal anders zu meiner Zeit, wenn ich so an mein Dorf denke. Und die in meinem Jahrgang, die Jungs zum Beispiel, ich weiß keinen einzigen Jungen, der nicht einen Doppelnamen hatte, mit Bindestrich. Karl August, Klaus Heinrich, Hans Hermann, Hans Matthias, Hans Friedrich und so weiter, Hans Walter, ach, ganze Menge. Früher waren mehr so die langen Namen in, jedenfalls bei uns, weiß nicht, wie es hier war. Und heute die ganz, ganz kurzen Namen. Ben steht ja für, übersetzt, der, der einen alten Vater hat. Okay, ich kann verstehen, dass man das zusammenzieht auf Ben. Und Mia ist die Kurzform von Maria, so viel ich weiß. Ganz anders bei unserem Vers. Denn der neugeborene Sohn, der kriegt nicht nur einen Namen, ganz kurz, sondern vier Doppelnamen. Vier Doppelnamen. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und jeder Name ist nicht einfach nur so gegeben, weil er gut klingt. Nebenbei, vor 100 Jahren gab es bei den Mädchen einen Spitzenreiter, Gertrud. Und jetzt ratet mal, wie viele Mädchen im vergangenen Jahr mit dem Namen Gertrud geboren wurden. Keins, nicht ein einziges. Vollkommen out. Vollkommen out. So kann es gehen. Aber Fürst des Friedens. Jeder Name hat eine Bedeutung. Nicht einfach nur nach Klang ging das hier, sondern diese Bedeutung heißt, dafür steht diese Person. Ja. Wenn wir an diese Person denken, denken wir an den Namen, denken wir, was der Name bedeutet. Und so haben wir ein Stück Wesen dieser Person erfasst. Und wenn einer der Namen dieses Kindes Friedefürst ist oder Fürst des Friedens, dann können wir so zu dieser Person kommen und wissen, er ist wirklich ein Fürst des Friedens. Frieden ist ein teures Gut. Frieden wünschen wir uns alle. Wir haben einen ganz, ganz schrecklichen Krieg erlebt im vergangenen Jahrhundert. Zwei ganz schreckliche Kriege mit einer Zahl von Toten, die in die zig Millionen jeweils ging, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und man müsste glauben, dass die Welt von Kriegen die Nase voll hat und dass endlich Schluss ist. Und nach jedem großen Krieg hat man auch gedacht, jetzt ist endlich Schluss. Also jetzt, nach diesem Konflikt, da haben wir dazugelernt. Haben wir das? Stattdessen haben wir seit Ende des Zweiten Weltkriegs 25 Millionen Kriegstote zu beklagen in Hunderten von kleinen und großen Konflikten. 25 Millionen. Und in diesem Jahr, im Jahr 2012, konnte nicht ein einziger Krieg beendet werden. Keiner. Was wir am meisten hören, ist wohl der Krieg in Syrien, aber daneben gibt es noch Dutzende anderer bewaffneter Konflikte gegenwärtig auf der Welt. Krieg und Welt scheinen zusammenzugehören. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 6 bis 7 über die Endzeit, also die Zeit, in der wir leben: Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken. Das muss geschehen, es ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Das bedeutet, Kriege gehören zum Normalzustand auf der Welt, wie wir sie kennen. Leider ist das so. Wie wäre das, wenn man Kriege einfach abschaffen könnte, so wie die Praxisgebühr, die ist ja abgeschafft jetzt. Ne? Jetzt sagen die Politiker alle so, Kriege sind jetzt abgeschafft, alle, die eine Waffe tragen, die kommen zu Sammelplätzen und liefern alles ab und dann ist Ende. Das wäre doch ein Traum. Und warum soll das nicht möglich sein? Es ist nicht möglich. Keiner kann sich das in echt vorstellen, dass jede Armee, die es auf der Welt gibt, demobilisiert wird. Die Chinesen, die Amerikaner, die Russen, alle schaffen einfach ihre Armeen ab. Das ist ein Traum. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Aber leider, es funktioniert nicht. Es gibt keinen guten Plan für den Frieden. Ja, es gibt viele gute Pläne, aber keiner funktioniert. Außer einem, nämlich Gott hat uns den Fürst des Friedens geschickt, hat ihn auf die Welt kommen lassen. Aber noch einmal zurück zum Anfang. Ich habe über den Frieden gesprochen, so als ob klar ist, was Friede eigentlich ist. Aber was ist Friede eigentlich? Wissen wir das? Für uns gilt, wenn wir sagen Friede, Friede ist das Gegenteil von, ne? Von Kampf, von Krieg. Ja? Für uns gilt, Friede ist kein Krieg. Dabei ist ja unser deutsches Wort Friede einfach nur die Übersetzung von einem Wort, was man so in der hebräischen Bibel hat. Im Alten Testament ist ja eigentlich im Original gar nicht in Deutsch geschrieben, auch nicht in Englisch, sondern in Hebräisch. Und da haben wir das Wort Shalom. Das finden wir da. Shalom haben wir alle schon mal gehört. Shalom sagt man in Israel, wenn man guten Tag sagen will, Shalom. Shalom bedeutet aber, ist nicht ganz das gleiche wie Friede. Ihr merkt das, wenn ihr Texte übersetzt, manchmal seid ihr so am Überlegen, kann man das so oder soll man es besser so übersetzen? So ist es auch bei Shalom. Kann man das mit Frieden übersetzen? Man hat sich für Frieden entschieden, weil das deutsche Wort Shalom am nächsten kommt. Es gibt nichts Besseres. Aber eigentlich ist Shalom nicht übersetzbar. Es bedeutet keine Feindseligkeit. Es bedeutet aber auch Gesundheit, Ganzheit, Harmonie, Vollständigkeit. Shalom ist, wenn alles so ist, wie es sein sollte. Ich bin da im Alten Testament auf eine Stelle gestoßen, die fand ich so paradox. Da besucht David, der kleine David, noch heranwachsend, seine großen Brüder, die im Kampf mit den Philistern sind. Ne? Und er begrüßt seine Brüder und sagt, wie steht's denn mit dem Shalom des Krieges? Also wie ist der Friede des Krieges? Da dachte ich, was ist das denn? Ja, was er damit meint ist, Jungs, werdet ihr mit denen fertig? Oder ist es stets spitz auf Knopf? Ne? Das ist die Deutung. Seid ihr noch beieinander? Also wenn alles so ist, wie es sein sollte. Oder wenn man was zu lachen hat. Das ist Friede. Wenn man noch was zu lachen hat. Da bin ich nämlich heute früh auf eine Stelle gestoßen. Die wollte ich euch gerne noch vorlesen. Psalm 2. Heute war ja Psalm 2 dran. Also in der Bibel lese ich jedenfalls, die ich habe. Manche haben eine andere. Manche lesen auch einfach nur so, machen sie auf und gucken, was gerade so dran ist. In Kapitel 2, in Psalm 2 steht, weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zertreten. Also die guten Gebote Gottes sollen in den Dreck getreten werden. Man möchte sich befreien. Jeder möchte das tun, was ihm gerade so in den Plan passt. Und dazu geht man auf die Barrikaden gegen Gott. Und das sind nicht nur die Könige, das sind auch ganze Völker, ganze Gesellschaften. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Doch der im Himmel thront, lacht. Doch der im Himmel thront, lacht. Er hat noch was zum Lachen. Der Unfriede und der Krieg, der kommt nicht bis in den Himmel rein. Im Himmel ist Friede und deswegen lacht Gott. Also er hat doch gelacht, gab doch der Name der Runde. Eine sagt, Jesus hat nicht gelacht. Doch, er hat gelacht. Er hat gelacht. So, wenn alles so ist, wie es sein sollte, wenn man auch lachen kann, da ist es Friede. Wenn Shalom ist, braucht man keine Angst mehr haben. Man braucht nicht mehr auf der Hut sein. Man darf völlig gelassen sein. Jesus sagt, lasst euch nicht erschrecken. Lasst euch nicht erschrecken, auch wenn Kriegsgeschrei ist. Man braucht sich keine Sorgen machen. Man weiß, wozu man existiert. Man hat ein erfülltes, aber nicht überfülltes Leben. Es ist alles so, wie es sein sollte. Die drei großen Kräfte, die wir in unserem Leben kennen und die wir so leicht in Unordnung geraten, nämlich dann, wenn man die guten Gebote Gottes in den Schmutz treten, sind Geld, Sex und Macht. Geld, Sex und Macht sind oft die Ursache für Konflikte, für Unfrieden. Wenn Shalom ist, dann dienen aber alle drei großen Kräfte zum Frieden. Sowohl nach innen wie nach außen ist alles in Harmonie. Und das ist der Friede, den Jesus bringt. Er ist nämlich der Fürst des Friedens. Es gibt in unserem Leben ja viele Lebensbereiche, aber ich möchte mal zwei herausgreifen, in die Jesus Friede bringt. Also ein, in der Jesus kein Friede bringt, nämlich die Weltgeschichte hier. Die Kriege werden bleiben, bis Gottes neue Welt kommt. Das mag einmal dahingestellt sein. Jesus stiftet Frieden zwischen mir und Gott. Ich habe diesen Bereich gewählt, weil das der Kernbereich ist. Von hier aus kommt Friede oder kommt der Tod. Deswegen habe ich das nicht willkürlich gewählt. Jemand hat einmal gesagt, es ist unmöglich, den Frieden von Gott zu haben, ohne Frieden mit Gott zu haben. Wir brauchen Friede mit Gott, sonst können wir gar keinen Frieden, den Frieden von Gott haben. Können wir nicht haben. Genau da geht's los. Jeder hat mit Gott seine Probleme. Manche streiten es zwar ab, aber ich behaupte, das ist ein Irrtum. Das Problem ist vor allen Dingen das, dass Gott Gott ist. Der Herbert Wehner, der alte Einpeitscher der SPD im Deutschen Bundestag, war früher mal Kommunist gewesen und später haben ihn Journalisten gefragt, als er konvertiert war zur Sozialdemokratie, wie er das denn mit der Religion hält. Und da hat er gesagt, ich habe meinen Frieden mit der Kirche gemacht. So, das war so sein Statement dazu. Das Problem ist aber nicht, dass wir Gott in Ruhe lassen und er uns in Ruhe lässt. Das wäre ja einfach, ne? Das würden viele sagen, ich lasse Gott in Ruhe und er lässt mich in Ruhe. Das ist dann Frieden. Das Problem ist, dass Gott Gott ist. Also, dass er das Sagen hat. Und damit konnten sich die Menschen noch nie abfinden. Früher hat man sich deswegen Götter aus Holz geschnitzt und sich irgendwo reingestellt. So wie der Tom Hanks in diesem Film Verschollen, der hat sich da so einen Ball hingehängt in seine Höhle und das war dann der Wilson, das war sein Freund. So hat man sich Götter aus Holz geschnitzt, die waren wesentlich einfacher zu handeln als ein lebendiger Gott, die waren leichter zufriedenzustellen. Und dann kamen die Sterne dran irgendwann. So unglaublich es klingt, manche beten sie heute noch an oder befragen sie auf die Zukunft hin. In der modernen Welt hat sich der Mensch aber überwiegend selber zum Gott gemacht. Er hat das Sagen oder will das Sagen haben. Und diese Einstellung hat eine Mauer zwischen Gott und uns aufgerichtet. Ja, sie ist die Mauer. Das ist es, was die Bibel Sünde nennt. Gott nicht Gott sein lassen. Gott einen guten Mann sein lassen. Und damit hat sich's dann. Die Bibel arbeitet heraus, dass Sünde in jedem Fall negative Konsequenzen hat. In jedem Fall. Sünde wird bestraft, so wird uns gesagt. Und die Bibel nennt ganz klar Ross und Reiter. In 2. Mose 34, Vers 7, nur eine Stelle, nur eine einzige, aber sie steht für hunderte von Stellen. Jahwe lässt den Sünder nicht ungestraft. Sünde ist ein Übergriff auf das, was Gott zusteht. Wenn ich jetzt Rainer sagen würde, Rainer, hast du ein Portemonnaie dabei, Geldbeutel, hast du dabei? Oder eine Uhr hast du? Gib mir doch mal die Uhr. Ja, okay, jetzt stecke ich sie ein. Jetzt habe ich zwei Uhren. Und jetzt sage ich, Rainer, es ist Frieden zwischen uns. Du lässt mich in Ruhe und ich lasse dich in Ruhe. So machen wir es mit Gott. Wir klauen ihm unser Leben und sagen, das ist meins. Und jetzt ist Frieden zwischen dir und mir. Das haut nicht hin. Aber du kannst deine Uhr wieder kriegen. Ach nee, will dir nicht schuldig bleiben, Rainer. Ja. Bevor wir Frieden mit Gott haben können, muss diese Mauer weg. Die Mauer muss weg. Die Sünde muss weg. Weihnachten war da. Es ist was passiert. Gott schickte den Fürsten des Shalom, den Fürsten des Friedens los, um die Lage zu verändern, um das Problem zu beseitigen, um die Mauer einzureißen, die Front aufzumachen, die zwischen uns und Gott da ist. Wie? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Erstmal möchte ich hier so ganz groß das Wort Lohn herausstreichen, das ihr hier ja seht in diesem Satz. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Es steht für das, was einer, Lohn steht ja für das, was einer mit Fug und Recht kriegen kann. Was einem zusteht. Wenn einer einen ganzen Tag geschuftet hat, dann steht ihm ein Lohn zu, der muss was kriegen dafür. Das gilt aber nicht nur für die Arbeit, das gilt auch für die Sünde. Wer in Sünde lebt, wer eine Front gegen Gott aufgemacht hat, wer Gott das nimmt, was ihm zukommt, der verdient den Tod. Das ist der gerechte Lohn, so wird uns gesagt. Also das Gegenteil von Frieden, von Shalom ist Tod, wenn man es genau nimmt. Aber dann will ich noch ein anderes Wort hier rausstreichen. Und das ist das Wort Aber. Und das ist ein ziemlich wichtiges Wort. Denn nach einem Aber kommt ja immer die eigentliche Aussage des Textes. Und auf den wollen wir hier achten. Wir haben zwar den Tod verdient, aber Gott hat etwas gemacht. Er hat die Situation in Ordnung gebracht. Er hat den Fürsten des Friedens gesandt, um unsere Strafe auf sich zu nehmen. Tatsache ist auf alle Fälle, Gott übersieht Sünde nicht. Das hat er nie getan und das wird er auch nie tun. Seid ganz sicher. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Für Sünde muss gezahlt werden. In der einen oder anderen Form. Und darum geht es beim Kreuz, an dem Jesus für uns gestorben ist. Viele haben sich noch nie Gedanken gemacht, warum Jesus eigentlich am Kreuz sterben musste. Er musste für uns sterben. Er hat unseren Tod auf sich genommen. Er hat sich kreuzigen lassen, um unsere Strafe auf seine Kappe zu nehmen. Er hat für unsere Sünde bezahlt. Er hat den Lohn gekriegt, der eigentlich uns zustand. Habt ihr schon mal das Alte Testament gelesen? Da werdet ihr sehr schnell auf ein Phänomen gestoßen sein, nämlich, dass im Alten Testament ganz, ganz viele Opfer vorkommen. Opfer, um in die Nähe Gottes zu kommen, Opfer, um ein Gelübde zu besiegeln, Opfer, um Gott zu danken, aber eben auch Opfer, um für Sünde zu bezahlen. Man hoffte, die zerbrochene Beziehung zu Gott dadurch wieder zu kitten, wieder den Zustand zu erreichen, der vor dem Sündenfall da war. Aber es musste immer und immer wiederholt werden, jahrhundertelang, von Generation zu Generation. Es hat im Grunde genommen nur getaugt, um ein Prinzip klar zu machen. Für Sünde muss bezahlt werden. Für Sünde muss bezahlt werden. Vielleicht ist uns das deswegen nicht mehr so klar, dass für Sünde bezahlt werden müssen, weil wir keine Opfer mehr kennen. Möglich. Aber Gott hat noch eine ganz andere Lösung für das Problem. Er sandte den Fürsten des Lebens. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt. Er hat das Opfer seines Lebens gegeben, obwohl oder vielleicht gerade weil er selber ohne Sünde gewesen ist. Er brachte sich selber als Opfer für unsere Sünde. Kann man zum Beispiel nachlesen im Hebräer 9, Vers 26. Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. Jetzt endlich können wir Frieden mit Gott haben, weil Jesus das für uns getan hat. Das ist Gottes Weihnachtsgeschenk. Vergesst den ganzen Kram, den ihr sonst unterm Baum gefunden habt. Das ist Gottes Weihnachtsgeschenk. Da war die Front zwischen Gott und uns und er hat sie aufgemacht. Wunderbar. Das ist noch nicht alles. Zweiter Bereich des Lebens, also einer von den vielen Bereichen, aber ein ganz nicht ganz unwesentlicher Bereich. Jesus stiftet inneren Frieden. Jetzt schaut euch mal diesen Vers an aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also diese Vögel unter dem Himmel, die haben einen wunderbaren Frieden eigentlich. Ich wäre ein Huhn, hat mal jemand gesungen. Ne? In der Meinung, die haben Frieden. Ich weiß nicht, ob ein Huhn Frieden hat. Aber wir dürfen Frieden haben. Wir dürfen auch inneren Frieden haben. Viele haben deswegen keinen Frieden, weil sie denken, sie sind nichts wert. Was bist du wert? Hast du schon einmal darüber nachgedacht? Was würde denn fehlen, wenn du nicht da wärst? Auf jeden Fall bist du, wer immer du bist, ich sage jetzt mal so allgemein ein Du, viel mehr wert als die Vögel am Himmel. Viel mehr. Ein bisschen weiter hinten im Matthäusevangelium sagt Jesus, bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid viel mehr wert als Spatzen. Ich habe immer so gedacht, wieso Haare gezählt? Wir machten sowas und warum eigentlich? Bis mir die Idee gekommen ist, ja, was wir zählen, das ist wertvoll. Was nicht wertvoll ist, was sowieso in Hülle und Fülle da ist, das zählen wir auch nicht. Niemand würde auf die Idee kommen, die Grashalme in seinem Garten zu zählen, weil sind nicht so wertvoll. Okay, wenn wir nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf haben, dann sind die wertvoll. Dann würden wir sie vielleicht zählen, wenn noch 3 oder 5 oder 12 da sind. Aber normalerweise, ich gucke mal hier in die Runde, selbst die Kahlköpfigsten unter uns haben noch ziemlich viele Haare, viel zu viel, um sie zu zählen. Und wenn das hier steht, bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt, dann bedeutet das, Die Haare sind wertvoll. Nicht nur der übrige Mensch, sondern sogar eure Haare sind wertvoll. Wenn jetzt ein Feuer kommen würde und alle meine Haare wären versenkt, wären alle weg und würden auch nicht mehr wachsen, dann wäre ich immer noch etwas wert. Also es sind nicht nur die Haare, die mich wertvoll machen, hoffentlich. Aber sogar die Haare sind gezählt. Der Punkt ist, in Gottes Augen sind wir etwas wert. Gott produziert keinen Ausschuss. Was Gott anfasst, ist heilig und ist rein. Er nimmt das Gekrümmte und er macht es gerade. Er nimmt das Schmutzige und macht es rein. Er nimmt das Zerbrochene und macht es ganz. Falls man gläubig ist, sich hat versöhnen lassen mit Gott, also Jesus als Fürsten des Friedens angenommen hat, dann sieht Gott auf einen, nimmt ihn wahr als wertvoll, als heilig und als rein. Und er macht was draus. Er macht was draus. Petrus hat das wundervoll geschrieben. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, das sagt er zu den Christen, an die er schreibt, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch keine Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Also selbst wenn wir nicht alle Worte verstehen und vieles uns rätselhaft erscheint, dann ahnen wir doch, was das bedeutet, wie wertvoll wir für Gott sein müssen. Einmal sowieso, weil er uns erschaffen hat. Und dann, wenn der Friedefürst dazu gekommen ist, erst recht. Wer sein Selbstbild gerade rücken muss, der lese diesen Abschnitt. Ich empfehle diesen Abschnitt. Wer Probleme hat, Selbstwertgefühl. Bitte nehmt diesen Abschnitt. Merkt euch gut die Stelle. 1. Petrus 2, 9 bis 10. Und lese den jeden Morgen in der kommenden Woche. Vor der Arbeit. Vor dem Frühstück. Und verinnerliche das. In Christus ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde. Als so wertvoll sieht Gott uns an. Der Fürst des Friedens ist gekommen, um die Front auch in uns selber aufzumachen und Frieden zu schaffen, inneren Frieden. Gibt dazu ein Beispiel, das manche schon kennen? Kennt ihr den? Manche nicken. Ja, das ist der Nik Vujicic, ein Australier mit serbischen Namen. Seine Eltern sind Einwanderer nach Australien. Er hat ein ganz besonderes Problem. Er ist mit Fehlbildung auf die Welt gekommen, nämlich ohne Arme und ohne Beine. Das ist ein Problem. Er ist zunächst auf einer Schule für Behinderte gewesen und dann haben seine Eltern durchgesetzt, dass er in einer Regelschule war. Dort hat man ihn gehänselt und mit 10 Jahren hat er einen Selbstmordversuch unternommen. Dann aber, ja, also es stellt sich die Frage, welchen Wert hat so ein Mensch? Vujicic berichtet in Interviews und in Vorträgen über sein Leben. In Wikipedia habe ich gelesen, er hat in seinem Leben aufgrund seiner Behinderung lange Zeit keinen Sinn und keine Hoffnung für sich gesehen. Das hat sich erst geändert, als er seine Behinderung nicht mehr als Strafe, sondern als Herausforderung und Auftrag Gottes begriffen hat. Er hat den Sinn seines Lebens schließlich darin gefunden, Menschen von der Liebe Gottes zu berichten und sie darin zu bestärken, ihre Träume zu erfüllen. Also er hat genau diesen Vers, 1. Petrus 2, auserwähltes Geschlecht, heilige Priesterschaft, total auf sich bezogen, auch wenn er keine Arme und keine Beine hat. Und einer seiner Sprüche ist, wenn du kein Wunder erlebst, dann sei selbst eins. Sei ein Wunder. Und er ist ein Wunder. Jesus ist unser Fürst des Friedens, unser Fürst des Schaloms. Er ist gekommen, um uns den Frieden mit Gott zu bringen. Das ist der erste Lebensbereich überhaupt. Er ist gekommen, um uns den Frieden mit uns selber zu bringen, der zweite Lebensbereich. Und der Pfarrer Georg Weißel, der fordert uns auf, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, diesen Fürsten des Friedens aufzunehmen, wenn er schreibt, komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Schon mal so ganz bewusst dieses Lied gesungen oder vielleicht gar gebetet? Ich möchte es empfehlen, eine gute Art, sich von dem Jahr 2012 zu verabschieden, vielleicht einen friedlosen Jahr und ein friedevolles Jahr 2013 zu beginnen. Amen.